Hallo, liebe Radio Chico-Zuhörerschaft und willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Das beflügelte Wort», die Literatursendung bei Radio Chico, durchgeführt von mir, Daniel. Heute habe ich einen kurzen Beitrag über das Thema Vorlesen, inspiriert vom Vorlesetag, der ja kürzlich war und zu dem wir ja unsere Debütsendung ausgestrahlt haben. Anfang mal, was ist Vorlesen? So, natürlich miteinander zusammenhocken, wo jemand liest laut aus einem Buch vor, am besten noch ein bisschen mit Stimmschauspiel und Dramatik. Aber nicht nur das ist Vorlesen. Auch ein Strassenschild oder sonst so ein Piktogramm erklären. Also erzählen, das ist Vorlesen. Das ist ja auch in der Umgangssprache drin, dass man sagt, erzähl mir, wenn man etwas erklären soll. Auch einfach ein textloses Bilderbuch zusammen anzuschauen oder bei Leuten zu sagen, was man sieht und es zu erklären, das ist Vorlesen. Nur Sprache, das ist schlussendlich ja auch Bilder, weil viele Wörter sind dazu da, auszudrücken, was man in der Welt sieht oder auch, dass man selber in der Welt existiert und auch das, was man selber in der Seele hat, zeigt und es bildhaft macht. Und in dem Sinne, im Fall, ja, auch den Gespenstli ein lustiges WhatsApp zu erzählen, ist Vorlesen. Genauso gleich wie ein Märchen. Auch wenn das der Leute nicht glauben. Das muss man aber eben nicht glauben. Das wissen wir dank Linguisten und Neurologen, also Sprachforscher und Hirnforscher, die das angeschaut haben. Nämlich gibt genau solche Forschung die Stiftung Lesen im Auftrag. Das ist ein Zusammenschluss in Deutschland von Autoren, die das Vorlesen und allgemein das Lesen fördern wollen und auch verstehen, was das ist. Die existieren seit 2007 und schauen mit nahezu 1000 Familien jährlich, wie das Vorlesen funktioniert, wie das Vorlesen bei Familien funktioniert und wie sich die Kinder entwickeln im Kontext von dem Vorlesen oder eben nicht Vorlesen. Und die betrachten aber auch, was da so wirkt in einem, wenn einem vorgelesen wird. Dabei haben sie festgestellt, etwas vom Wertvollsten ist es, eine Geschichte zu finden und dann auch zusammen ein bisschen weiterzuspinnen und das ein bisschen im Ping-Pong zu machen. Gerade hier lernt man Sprache sehr gut, weil man hört das Vorbild, also wie es tönen. Und man kann es gerade auch anwenden und sich immer wieder auf neue Art anschauen und wiederholen. Und neue Sachen anschauen, neue Sachen hören, das regt das Hirn so richtig an, sich Sachen zu merken. Und ja, Sachen merken schlussendlich ist es auch von etwas können. So banal wie es tönt, so wichtig ist es doch auch, das einfach mal zu sagen. Aber Geschichten erzählen hat noch einen weiteren super Effekt, ausser der grossartigen Sache, dass es Sprache so richtig im Schnellmodus beibringen. Es hilft, mit traurigen Sachen umzugehen. Wenn man etwas ganz Schlimmes erlebt hat, ein Trauma, wie man dem so schön sagt, dann bleibt das in einem Pange, weil das Hirn die Geschichte nicht zum Schluss bringen kann, weil ihm das Verständnis fehlt. Und dann kommt es eben immer wieder auf das zurück und es belastet einem lang darüber heraus, weil es immer wieder das Gleiche durchmacht in der Erinnerung. Aber wenn man eben das Erlebnis, das Traurige in eine Geschichte verpackt, eben eine Geschichte erzählt, und einem einen Schluss gibt, dann kann man das abschließen. Dann kann das Hirn begreifen, dass das eben Vergangenheit ist und nicht mehr Gegenwart. Und da gibt es noch ganz viele Techniken, die man zusätzlich machen kann. Auf das würde ich hier nicht eingehen. Dazu habe ich mit dem Psychologen Andreas Leuenberger ein sehr gutes Gespräch gehabt, das am 11. Juni ausgestrahlt wird und das ihr hier auf unserer Webseite unter psychischer Gesundheit könnt jederzeit aufrufen als Podcast. Jedenfalls generell hat die Stiftung Lesen vielfach aufgezeigt, dass Leute, die viel vorgelesen bekommen, Lesen leichter fällt und sie so lieber machen, logischerweise. Das gilt im Fall nicht nur für Kinder, sondern auch für sogenannte Erwachsene. Die können auch profitieren, wenn sie etwa regelmässig einen Podcast hören. Zum Beispiel auch Radio Chico-Beiträge. Der Lerneffekt ist sehr komplex. Etwas, was aber ganz stark einfällt, ist der Mimikry-Effekt. Mimikry, das ist, wenn man etwas nachmacht und wenn man etwas vorgelesen bekommt, dann tut man das eben versuchen, nachzumachen. Durch viele Aspekte, in denen man Sachen nachsagt, zum Beispiel. Darum ist es auch gut, eben, wenn man beim Geschichtenerzählen probiert, den Hörer aktiv einzubinden. Aber auch, wenn man ein Wort nachfragt, das man nicht kennt, dann ist das das Mimikry, weil man lernt, das Wort nachzumachen. Und schlussendlich tun wir alle eigentlich Sachen, die wir hören oder eben auch lesen, uns im Kopf nachreden. Und gerade das Nachreden, das innere Vorlesen, das ist sehr wichtig, weil das ist eigentlich Lesen. Im Fachjargon heisst das Subvokalisation, aus dem Lateinischen heraus. Vokalisation heisst etwas stimmhaft machen, also etwas aussprechen. Und Sub ist eine Vorsilbe, die so viel wie unter dran heisst oder unterdürren. Eben auch gerade, dass etwas unter etwas versteckt liegt oder ein bisschen begraben liegt. Also sprich, Subvokalisation ist etwas, wo man versteckt ausspricht oder wo man unausgesprochen mitsagt. Man spricht also ganz schlicht gesagt Wörter im Kopf aus. So lernt ja auch eigentlich jeder lesen. Man fängt langsam an und spricht Wörter einzeln laut aus. Und dann fängt man an, die Wörter zusammen zu einem Satz zu binden und laut und langsam zu lesen. Und das immer wieder. Und dann, wenn es gut geht, fängt man an, das schneller zu machen, eigentlich schon fast automatisch schneller wird, weil man sich wohler fühlt und man es am Anfang kennt und damit vertrauter wird. Kurz gesagt, man wird besser. Und mit der Zeit, da spricht man es nur noch im Hirn innen aus, wenn man liest. Wobei auch nicht immer, auch die besten Leseratten die sich selber manchmal leise vorlesen. Ich zum Beispiel, wenn ich was ganz Kompliziertes lese, wo ich Hilfe brauche, um das zu checken, dann, zum Beispiel, als ich zuerst mal gelernt habe, wie eine Subvokalisation funktioniert. Oder auch aus Freude, wenn ich eine tolle Textstelle oder ein berührendes Gedicht lese, dann ist das noch viel erfüllender, wenn ich mir das selber laut vorlese. Aber ja, das sind Spezialsituationen. Generell lernt man, wenn man besser ist im Lesen, die Sätze nicht mehr im Kopf auszusprechen. Aber man macht dann gleich noch Subvokalisation. Die ist einfach viel schneller, als man sie aussprechen könnte, also eben vokalisieren. Man sagt es dann zwar nicht mehr im Kopf, aber man hört es dann halt noch im inneren Ohr. Die Sprachwissenschaft nennt das den phonologischen Code, wo man dann hört. Das ist sehr vereinfacht, das Grundgerüst von Sprache. Das ist dann das, was man anfängt, Instinkt zu nennen. Das ist, wenn du ein Wort anschaust und gerade weisst, wie es ausgesprochen werden sollte. Auch wenn vielleicht etwas Spezielles dran ist. Das hat aber jeder zuerst mal gelernt, also müssen lernen. Das ist aber dann oft so lang her bei den Leuten und halt auch so alltäglich, das Erlernen davon, dass viele Leute vergessen, wie es ist oder wie das zustande gekommen ist. Aber können reden und lesen, das kommt mit der Zeit. indem man immer wieder liest und halt wirklich möglichst viel liest und auch immer wieder Neues liest, weil das hat das Gehirn am liebsten, neue Sachen. Auch wenn man bekannte Sachen in neuem Kontext liest. Es ist eigentlich wie wenn man ein Instrument lernt. Da fängt man auch langsam an und zuerst wiederholt man ein paar wenige Noten, einzeln für sich. Und dann tut man sie verbinden, weil sie erst dann eigentlich Sinn machen und man auch lernt, wie sie eben zusammen Sinn machen oder mehr Sinn machen. Und dann bringt man nach und nach ein paar weitere Noten ins Spiel und es kommen weitere Liedteile dazu, also quasi Sätze. Und dann wiederholt man das Ganze oft, aber immer noch langsam. Und dann wird man schneller und dann fängt man das ganze Lied zu lernen. Und meistens eben schon bald automatisch kommt man immer wie näher an die gewünschte Geschwindigkeit. Auch im Sport ist das ja auch so. Also Beispiel beim Shooten. Da schaut man ja zuerst, dass auf kurzer Distanz die Pässe ankommen und man sich Zeit lässt, zu zielen. Und dann fängt man an, die Distanz länger zu machen, den Ball schneller zu spielen. Oder wenn man im Goal steht und muss lernen, zu erkennen, wo der Stürmer den Ball herspielen will, dann lernt man ja den lesen, sozusagen. Und das macht man, indem man sich zuerst mal Zeit nimmt, das im Training zu erkennen und auf viele Spieler anschaut und sich wirklich Zeit nimmt und darauf konzentriert. Und je mehr dass man es macht, desto mehr ist es abgespeichert und desto schneller kann man das machen, bis man es dann innerhalb Millisekunden kann, wenn man richtig gut ist. Man kann da ganz viele Beispiele bringen, aber der Punkt ist, das Ziel ist immer ein Verständnis und etwas möglichst gut zu verstehen. Und dann in einem nächsten Schritt macht man es dann schneller, das Verstehen. Und dann, wenn man sich für etwas Zeit lässt, und es dann auch genießt und auch Freude hat, dass man es immer wie besser kann, dann lernt man. Und dann lernt man eben lesen. Also wenn der Lehrer mal meint, du sollst besser lesen, schlag ihm vor, etwas zu lesen, was dich auch mehr interessiert. So im Wechsel. Schluss. Sowieso nicht zu fest aufs Schnelllesen fokussieren. Wie die, die so versessen darauf sind, blitzschnell zu lesen, die machen das eben oft gar nicht gern. Die wollen einfach eine störende Aufgabe aus dem Weg schaffen. Aber ohne Freude, da wird man nie richtig gut. Und das Blitzlesen, das Speedreading, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das einfach, ja, ganz ehrlich gesagt, ein Seich ist. Leute, die Blitz lesen, die können sich bewiesenermassen nicht einmal die Hälfte von einem Text merken, den sie eben so schnell lesen. Weil was die machen, das ist nicht richtig lesen, also das innere Vorlesen schnell können, sondern die tun das einfach übergumpen. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Die Techniken fliegen einfach über das Blatt, mehr einzelne Wörter rauspicken, nach und nach, und versuchen, so den Sinn zu erkennen. Der schaut einfach super schnell Wort für Wort an, statt den Gesamtsinn anzuschauen, auf den Gesamtsinn. Und eben immer angeblich ohne die Subvokalisation. Also, Anfang mal, ich behaupte, dass das gar nicht geht. Und was sie stattdessen machen, ist die Sätze und die Wörter eben nicht super im inneren Ohr aussprechen. Und das meinen sie nachher, das sei ohne Subvokalisation. Aber eigentlich, die machen ständig Flüchtigkeitsfehler, aber merken es nicht einmal und meinen dann auch, sie hätten den Text verstanden. Das ist dann auch das Problem. Wo ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass das immer wie mehr problematisch ist heutzutage. Aber das ist für eine andere Sendung. Einfach generell zeigen wissenschaftliche Studien, als Beispiel von Michael Mason von University of Victoria, wenn man das selber mal nachschauen will. Die Studien zeigen, dass relativ schnell das Verständnis abnimmt, wenn man gang wie schneller lesen möchte. Das hat viele Gründe, wieso das passiert. Zum Teil geht es einfach auch nicht anders mit unserem Hirn. Irgendwann ist das Arbeitsgedächtnis überlastet, also Kurzzeitgedächtnis kann Sachen gar nicht mehr abspeichern. und die bleiben dementsprechend nicht hängen. Und dann gibt es auch die sogenannten Augensaccaden. Das ist, wenn unsere Augen für tausendstel Sekunden sich kurz ausruhen und in diesen Momenten sehen wir eben eigentlich nichts. Und es gibt noch ganz viel mehr, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Generell findet Verstehen eben in ganz kurzen Momenten statt, wo man für einen Moment abhaltet und ein paar Sekunden lässt Gedanken schweifen. Das finde ich wichtig zu betonen. Und aber natürlich, lernen, lesen, das kann sehr frustrierend sein. Und das kommt man eben nicht so dran vorbei an dieser Frustration. Man kann sich aber damit trösten, dass Frustration das ist, wenn das Hirn eben am Wachsen ist. Ein bisschen ähnlich wie halt die Muskeln sich ein bisschen schmerzend anfühlen, wenn man gerade am Krafttraining machen ist. Also aufpassen natürlich mit dem Schmerz, nicht übertreiben. Aber ja, eben, wenn man sich frustriert fühlt, dann sollte man probieren, dann noch so eine halbe Stunde weiterzumachen und dann mal einfach eine Runde entspannen. Vielleicht auch, indem man sich etwas zur Abwechslung lässt, vorlesen, statt selber zu lesen. Zum Beispiel geht es super an einem Poetry Slam, um ins nächste Thema überzugehen. Also an einem Poetry Slam, da tönt es dann etwa mal so.
Krasse Rakete des Applauses.
Das Fischstäbchen-Prinzip. Genug zu sein, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen.
In 3, 2, 1.
Wer heilt dann meine Wunden und meine Schmerzen? Wer korrigiert meine Fehler beim Lernen? Wer ist das Lachen zu meinem Scherzen? Aber wer ist das Feuer auf meinen Kerzen?
Man muss weitermachen, sein Bestes geben, denn Bildung ist der Schlüssel des Lebens.
Das Einzige, woran ich mich nach 9 Jahren Schule erinnere, ist der Satz: Das Einzige, was zählt, sind Noten, Fleiß und Leistungen. Und der Satz des Pythagoras. Merci für Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn du die Augen aufmachst, wird das Glück zu dir kommen. Du wirst es sehen, egal von wo. Glück, wir alle reden vom Gleichen und meinen etwas anderes. Merci.
Und egal, ob es er sagt oder sie sagt, ich bräuchte es eigentlich von dir.
Gerecht. Emilia.
Wenn ich mir Gedanken mache, wie es ohne dich wäre, dann versinke ich in Traurigkeit. Danke, dass es dich gibt.
Das Ziel ist nicht so gut, ansonsten muss ich auf die Bühne. Aber ehrlich, ich bin nicht der Huber. Ich bin auch nicht Venus von Bündnitz. Ich bin die Mine vom Spiegel.
Kennt ihr das Pfeifen von der Meersäule? Sie essen sehr gerne Apfelgräubschi. Oder sagt ihr Bütschki, Bätschki oder Bitschki? Oder vielleicht Gripschi, Urpsi oder Ursi. Es gibt auch noch Gigetschi, Indri oder Spule. Wir sind aber noch nicht fertig. Habt ihr schon von Betzki, Gürpsi oder Bitzki gehört? Oh je, was für ein Genusch in meinem Kopf. Sei schön, bin ich müde. Besser gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht.
Das war vom Wörterwirbel Slam, wo Tabitha Ander hat umgesetzt. Da haben junge Schüler und Schülerinnen von NMS sich daran gemessen, wer die besten Texte kann schaffen. Stattfinden hat das Dörfen zu Bern im Kunst- und Kulturhaus vis-à-vis. Eine super Location, wo ganz viele tolle Kulturangebote eben gerade auch von Jugendlichen umgesetzt werden, also wirklich von innen gemacht werden. Und ja, in der nächsten Ausgabe erzähle ich Ihnen gerne noch ein bisschen mehr darüber, was genau Poetry Slam ist. Und vielleicht findet sich dann auch jemand von diesen Jungtalenten hier bei mir ein, um Text selber vorzutragen. Ich würde mich persönlich freuen. Heute jedenfalls müsst ihr noch mit mehr Vorlieb nehmen. Ich hoffe in der Zukunft, dass ihr mich immer weniger gehört hier und ich ganz viel junge Talente darf präsentieren. Jedenfalls lese ich kurz schnell ein Gedicht vor von einer anderen Künstlerin, die ich grossartig finde. Und tue die Literaturstunde ein bisschen sehr kurz fassen heute, aber die Länge ist ja nicht das, was Qualität ausmacht. Das ist das Gedicht «Apfelbaum und Olive» von Hilde Domin. Ein Trost ist zu wissen, wo die Tassen stehen und die Teller. In dem Haus, in dem du zu Gast bist, und einen Anteil zu haben an der Zärtlichkeit von Katze und Hund deines Freunds, und die Tücke des Fahrrads zu kennen, als sei es dein eigenes, auf dem du mit der verblichenen Tasche in das fremde Dorf fahren darfst, und die Milch auf dem Weg zu verschütten, als habest du selbst den Deckel der alten Kanne vor Jahren auf diesem Wege verloren. Du gehst durch das Gartentor und machst es hinter dir zu, als stehe die Bank für dich vor dem Haus und siehst die anderen draußen vorbeigehen. Du, der Wanderer von Tag zu Tag und von Land zu Land, an dem das Wort von der Flüchtigkeit alles Hierseins Fleisch ward. Du, den jede Wand aufgibt und den es oft nach des Zirkuskinds fahrbarer Höhle verlangt. Zwar, der Apfelbaum und die Olive sind überall dein, und in fernen Ländern schiebt man dir einen Stuhl an den Tisch an der Seite der Hausfrau, und jedes gibt dir von seinem Teller, wenn die Schüssel schon leer ist. Als habe ein Kind sich verspätet, nicht, als kämest du eben vom Flugplatz. Und die dunklen Mangobäume und die Kastanien wachsen Seite bei Seite in deinem Herzen. Du weißt, wie die hohen Gräser an den Rändern der Inseln rascheln, in allen südlichen Meeren, wie staubig die Kaktuswege sind. Und du gehst durch die schaumigen Wiesen und kennst ihren bunten Kalender. Du spielst mit dem Wind und bläst die hellen Kugeln des Löwenzahns in die Luft und siehst dem Schweben der kleinen weißen Schirme mit zu. So leicht, so widerstandslos vor dem Wehen wie du selbst. Irgendwo dürfen sie landen. Dann fährst du die Straße hinab, als glittest du auf einem Schlitten an den Pappeln vorbei in die Abendsonne. Ein Reh tritt aus dem Wald und eine kleine Kirche auf einem Hügel mit einem einsamen Kirchhof winkt dir zu. Du wägst ihren Gruß wie eine Einladung, die man eines Tages noch ungewiss wann, vielleicht gerne annehmen möchte. Und daran erkennst du, dass du hier ein wenig mehr als an anderen Städten zu Hause bist.